Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird, mit Fabian Wirth.
Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich, meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Patrick Weiler.
Hallo, lieber Fabian, schön, heute hier zu sein.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Lieber, dass wir ein bisschen in den Austausch gehen können. Und wie du ja weißt, habe ich bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste so ganz kurz und knapp vorstelle. Deswegen sei da bitte mal so lieb, lieber Patrick, und stell dich einfach mal kurz vor.
Sehr gerne. Ich bin der Patrick, ich bin 52, ich habe zwei kleine Söhne, ich wohne neuerdings, also auch mit in den Häuslebauer gegangen, im Bayerischen Wald, habe die letzten 25 Jahre in München, also mitten in Schwabing verbracht und bin quasi jetzt freiwillig ins bayerische Outback diesbezüglich und genieße das sehr. Ja, beruflich, wie du weißt, habe ich so einige Stationen hinter mir diesbezüglich. Wir haben uns gerade eben auch unterhalten, aufgrund der Gitarre, die hinter mir hängt oder neben mir hängt. Eigentlich wollte ich mal Musiker werden, habe dann aber den Studienweg in Richtung Psychologie, Sozialpädagogik gemacht, habe auch in dem Bereich kurz gearbeitet, bin dann durch einen Zufall in Semesterferien in den Bereich beim Fernsehen gekommen, also bei aufkeimendes Privatfernsehen, über Eventmarketing, über strategisches Marketing. Habe dann eine der ersten Digital-Marketing-Agenturen Europas gegründet oder mitgegründet im Endeffekt und habe dann gesagt, ich möchte in die große weite Welt, also mal gucken, so ein bisschen, wie so globale Konzerne so riechen und wie das Ganze funktioniert. War dabei American Express länger dann im Management und bin dann im Endeffekt so mehr oder weniger in diesen Deep Tech-Bereich gegangen, wo ich auch heute drin bin und bin jetzt aktuell bei der OTRS AG. Also die haben eigentlich so diesen Bereich Service Management Software erfunden. Da kümmere ich mich jetzt als Vertriebsleiter um den Bereich EMEA und auch APAC.
Sehr, sehr spannender Lebenslauf und ich freue mich auch noch gleich ein bisschen näher in die verschiedenen Bereiche, die du erlebt hast, einzugehen. Und das Schöne ist ja, am Ende bist du im Verkauf, im Sales-Bereich tätig. Sales heißt natürlich auch Kommunikation, gleichzeitig auch Verständnis aufzeigen, auch Menschen zuzuhören und auch gemeinsame Wertigkeiten zu finden. Und das sind ganz, ganz spannende Themen. Deswegen freue ich mich ganz besonders mit dir auf den Austausch. Und jetzt hast du ja gesagt, du hast zum damaligen Zeitpunkt Psychologie studiert. Ne? War das jetzt so ein Studium, wo du gesagt hast, naja gut, mir bleibt nichts anderes übrig? Oder hast du dich dafür interessiert, für das Thema Psyche? Wie kam es dazu, dass du genau in diesen Bereich reingegangen bist zum Studium?
Also ich habe relativ früh familiär mich mit Büchern beschäftigt, wo man normalerweise erst später hingreift. Also es fing eigentlich an so mit Heinrich Mann, das fing an über Hermann Hesse, das ging Heinrich Böll und die lagen einfach daheim rum. Also insofern, das war nie so eine bewusste Entscheidung und ich fand es immer unheimlich spannend, also gerade dann auch so in den Bereich so der Philosophen reinzugehen und irgendwie hatte ich da schon so als Zwölfjähriger irgendwie so einen kleinen Spleen. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Und mich hat immer irgendwo interessiert, wie funktionieren Menschen, also und verschiedene Arten zu denken. Und insofern war dann dieses Studium der Sozialpädagogik, also war, wo ich dann gesehen habe, Mensch, da kann ich ganz, ganz viel Psychologie machen. Also ich konnte sogar mehr Psychologie da drin belegen als im Psychologiestudium eigentlich. Habe dann noch Philosophie dazu genommen, habe Soziologie dazu genommen, einfach so die verschiedenen Arten, die verschiedenen Arten, wie man auf Menschen blicken kann, auf das Leben der Menschen gemeinsam und auf die Kommunikation. Also Soziologie, wie funktioniert es in verschiedenen Gesellschaftsformen, die Philosophie wirklich Denker der unterschiedlichen Epochen von Aristoteles bis auch aktuelle Denker diesbezüglich und eben die Psychologie, die im Endeffekt sagen, okay, Menschen funktionieren so und so, die Emotionen letztendlich kannst du auch erwecken, wenn du das und das tust. Und das war eigentlich für mich auch so das Spannende dann, als ich dann so in den ersten Ferienjob, also Semesterferienjob gekommen bin. Also das war ja dann, das muss ich auch mal ganz kurz erzählen, früher, da war ich ein ziemlich wilder Vogel. Also ich hatte ein Baujahr 71er, VW Bulli. Ich habe lange Haare gehabt. Ich habe immer eine ganz hohe Dockstiefel angehabt und also wirklich so ein richtiger, ja, Rocker-Hippie, wie auch immer man es genannt hat. Und eine frühere Chefin, also wo ich Zivildienst gemacht habe im Kinderheim, die hat dann irgendwann gesagt, ich will jetzt keine Erzieherin mehr sein, ich will jetzt Kabelträgerin sein. Und ich habe mich einfach angerufen und habe gesagt, du, ich brauche einen Job. Und die hat gesagt, du, bei uns ist ein Kabelträgerjob frei und komm doch mal vorbei. Und ich dachte mir, super, letzte Vorlesung, ich fahre jetzt da mal hin in die Bavaria Filmstudios in München und gehe da rein und stehe eben da als in meinem früheren Rocker-Outfit und stehe halt inmitten von dem Set der Golden Hit Parade der Volksmusik.
Das ist ja geil. Das ist ja Weltklasse.
Und das war zuerst mal für mich, wo ich mir dachte, oh, kann man mir eigentlich so viel Geld bezahlen, dass ich hier bleiben möchte, gell? Und das Spannende war aber, dass nach so ein, zwei Tagen hast du das gar nicht mehr gehört, sondern das war wirklich dann so eine professionelle Einstellung. Das Team war super, das war unheimlich dynamisch, flexibel, jung. Das war also, das war gerade die Zeit, als das Privatfernsehen so richtig losgegangen ist. Das heißt, es gab relativ wenig Leute in Deutschland, die irgendwie wirklich Fernseh-Content betreiben konnten. Insofern gab es da wahnsinnig tolle Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Ja, und das war halt das Tolle dabei. Also das heißt, du hast angefangen als Kabelträger, wurdest dann Kameraassistent, wurdest dann relativ schnell Publikumskameramann. Irgendwann war ich dann auch Bildregisseur und so war, das war ein Riesenspaß im Endeffekt. Und da habe ich halt gelernt, wie man das, was ich vorher in der Psychologie gelernt habe, wie man das beeinflussen kann. Ja? Also du hast quasi, plötzlich hast du Kameras, dann hast du Licht und dann hast du Ton und dann hast du noch so ein Set hinter dir. Und da ist einfach so der Punkt, dass man gesehen hat, aha, wenn ich also das auf eine gewisse Art und Weise kombiniere, dann kann ich eine gewisse Art von Wahrnehmung erzeugen. Ja? Und das fand ich halt unheimlich spannend. Also, und das war eigentlich so der Kernmoment, wo ich ja gesehen habe, okay, man kann im Endeffekt durch die Kombination verschiedener Messages, verschiedene Inszenierungsmöglichkeiten, kann so gewisse Emotionen also letztendlich hervorheben. Und das war eigentlich so der Kernmoment, der mich dann auf meinen späteren beruflichen Weg eigentlich auch geschickt hat.
Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, dass es sehr, sehr interessant ist. Gerade Kommunikation, ich meine, das ist ja auch eine Art von Kommunikation, das Fernsehen. Ne? Du hast es ja gerade beschrieben, verschiedene Techniken, Blickwinkel, eventuell noch Musik mit eingespielt, wo Emotionen hochkommen. Gerade Musik ist ja etwas, was in uns sehr viel hochholt, im Positiven, aber manchmal auch im Negativen. Wir verbinden ja auch Erinnerungen mit gewisser Musik. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze natürlich dann in diese hochgekocht ist. Wann kam denn dieser Punkt auch, weil du hast ja auch davon gesprochen, du hast schon sehr, sehr früh Hesse gelesen zum Beispiel. Ja, das ist ja schon mit so jungen Jahren, so eine Autorin zu lesen, Halleluja. Ja, also das ist ja schon wirklich Respekt dafür. Ja, das, in der Schule musste ich mich quälen, das zu lesen. Aber das ist Leidenschaft, das ist Begeisterung. Wann kam denn so der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, ich möchte mich da einen Schritt weitergehen? Weil du hast ja sozusagen mehrere Stationen durchlaufen, du hast Karriere gemacht, du bist immer weiter hochgekommen. Was war der Punkt für dich im Kopf, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich weitergehen?
Das war eigentlich gefühlt sehr, sehr organisch, sehr selbstverständlich. Also ich war, also ich habe mein Studium auch fertig gemacht, also ich habe halb studiert und dann habe ich eben halb beim Fernsehen gearbeitet. Und in der Zeit, das war relativ leicht, hat sich das angefühlt. Also und also das Studium, also die Inhalte wie Psychologie und ich hatte da auch Sachen wie Recht dabei, zum Beispiel, also wo ich auch dann Sozialrecht, Familienrecht und so weiter was lernen, das hat mir echt schwer, das war nicht einfach. Oder Statistik, Hölle in Tüten,
Oh
aber
ja.
ja, gruselig. Aber die Hauptfächer, so, die waren, also die sind einem zu, also wenn man sich dafür interessiert, glaube ich, die fliegen einem relativ zu. Also da gibt es wirklich schwerere Studiengänge, die man da machen kann. Und also das war jetzt kein großes Rocket Science für mich. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so das Fernsehen war da, da kamen mir Anfragen rein, als dass man irgendwie machen konnte, weil es war, wie gesagt, Eldorado, weil es waren plötzlich ganz viele Sender da und es waren keine Leute da, die da arbeiten konnten. Und das ging so bis so 96, 97 ungefähr. Da habe ich dann auch das Studium beendet, so das erste Studium. Und bin dann von da aus, das war meine erste Buchung, da hat mich eine Firma, die hatte mich vorher für eine Studioproduktion immer gebucht, die haben dann gefragt, ob ich auch auf einer Messe als Kameramann da dabei sein kann. Da habe ich gesagt, klar, kann ich schon machen, aber es war mir überhaupt nicht klar, was soll ich denn bitte als Kameramann auf einer Messe machen? Ja? Und dann kam ich hin, das war die Systems, das war so eine Parallelveranstaltung zu CeBIT, kann man sagen. Also CeBIT, Hannover, dann war die Systems, die war in München und da gab es eine Bühne und da von dieser Bühne hat unter anderem der Bayerische Rundfunk jeden Tag live den Computertreff gesendet. Oder da gab es dieses Format Leute heute auch beim ZDF, das wurde auch von da aus gesendet. Und da dachte ich mir, ach, das ist ja interessant. Also das ist wie Fernsehen, aber live. Also und plötzlich bin ich dadurch in diesen Show-Event-Bereich reingekommen. Ja? Und das fand ich eigentlich noch viel spannender, weil da hast du ja die direkte Interaktion gehabt mit dem Publikum und nicht eben so in die Konserve rein, wie beim Fernsehen und dann, okay, irgendwie funktioniert das. Und so kam ich dann in den Bereich Event-Marketing. Das kam dann auch so als Halbthema gerade, so irgendwie aus USA, Markeninszenierung etc. Also alle Großen drauf angesprungen, Siemens, General Electrics, SAP und so weiter und so fort. Und ich hatte das Glück wie vorher, neuer Bereich. Es gab viel Nachfrage und es gab wenig Anbieter. Gell? Und so bin ich da im Endeffekt dann reingegangen und das waren tolle Sachen. Also es waren auch beispielsweise dann so wirklich auch ganz, ganz spannend Filmpremieren, gell? Also wo du dann eben so Filmpremieren gemacht hast und dann, wo du auch wirklich dann so also Auge in Auge mit irgendwelchen Schauspielern, also die man normalerweise letztendlich als höchstens aus Zeitungen kennt. Und das war auch teilweise dann wirklich sehr, sehr beeindruckend, also von den Situationen. Weil, und das habe ich war auch dann Learning, wo ich mir dachte immer, dass wenn man glaubt, jemand ist doof, gell, dann ist es der oft nicht. Aber genauso ist es umgekehrt, dass wenn man sagt, wow, also das ist ja wirklich inspirierend, wenn die Personen vor dir stehen, merkst du, ist es auch nicht. Gell? Also das ist immer so, war für mich auch immer ein Learning, mehr dann in die Menschen reinzugehen, um dann wirklich auch meine Meinung zu fundieren. Gell? Also das ist nur am Rande.
Das ist eine
Und
ganz, ganz, ganz wichtige Aussage für eine Tiefgründigkeit. Ne? Mir fällt da sofort so ein kleines Beispiel ein. Damals noch Verona Feldbusch, jetzt Verona Poth. Ne? Hat im Fernsehen immer sich so ein bisschen dargestellt, als ob sie, ich sag jetzt mal, nicht gerade von Intelligenz geküsst ist. Was man aber weiß, ist, dass diese Frau hochintelligent ist, sich wusste oder weiß zu verkaufen und eine der härtesten und knallhartesten Geschäftsfrauen mit in Deutschland ist. Ja, und deswegen finde ich das von dir eine ganz, ganz wichtige Aussage, was wir uns immer auch so ein bisschen ja, auf die Fahne schreiben sollten, Menschen nicht zu schnell in gewisse Schubladen zu stecken, sondern erst an Menschen wirklich eine Chance zu geben und die mal wirklich kennenzulernen, um sich dann daraus ein Bild zu machen. Finde ich eine ganz, ganz wichtige Message von dir, mein Lieber.
absolut, also kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und für mich war es beispielsweise auch so, die erste größere Filmpremiere, wo ich dabei war, war Minority Report. Und da spielt ja Tom Cruise die Hauptrolle. Ja? Und ich war eigentlich so, ich fand ihn total cheesy. Also das war überhaupt nicht meine Baustelle. Tom Cruise, das war eher so, kannte ihr uns Top Gun, das fand ich viel zu kommerziell. Also hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und dann stehst du aber trotzdem mit der Kamera auf dem roten Teppich. Und da kommt dieser Typ und du denkst dir nur, Mann, hat die eine Ausstrahlung. Und du ärgerst dich drüber, wie diese Ausstrahlung auf dich selbst wirkt. Gell? Also wirklich so, du stehst und denkst dir, oh, ist der klasse, gell? Und du ärgerst dich, gell? Und das ist total interessant. Kurz danach kam dann Steven Spielberg, also der ja Regie gemacht hat, und da war es genau umgekehrt, wo ich mir dachte, im Endeffekt, wow, Spielberg. Und der sah aus wie ein. Ja, also der wie so ein netter Deutschlehrer irgendwie, gell? Also total interessant. Also, und das hat einfach dann wirklich mich natürlich auch in diesem Bereich gehalten irgendwo. Also nicht nur jetzt irgendwelche Hollywood-Stars, sondern einfach so, du bist reingekommen bei Unternehmen, die eben dann gesagt haben, Mensch, wir bringen beispielsweise jetzt ein neues Telefon raus oder wir bringen ein neues Auto raus und wir wollen es inszenieren. Gell? Und plötzlich hast du genau diesen Approach, den du auch vor einem Psychologiestudium hattest, gell? Wo du gesagt hast, okay, da haben wir etwas, das wird auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen. Dann habe ich mittlerweile da schon einige Jährchen, also auch diese Markeninszenierung natürlich auch mit gelernt. Gell? Also was musst du machen, dass auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen wird? Da ging es dann eben darum, beispielsweise den neuen Mercedes, gell, auf der IAA in Frankfurt beispielsweise, wie kann man den dort inszenieren, dass er auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen wird. Und das war unglaublich spannend. Ja. Und das hat dann, das war auch wirklich so die Zeit, zu so Ende der 90er, 2000, da nur Wörter wie Budgets wurden da gar nicht ernst genommen. Gell. Ich glaube, das Wort Budget gab es da auch noch gar nicht. Gell. Also
Das wurde
also,
noch
da ging es
definiert.
einfach doch darum, das möglichst gut zu machen. Gell.
Was ich ganz spannend finde, ist ja, das hat ja auch Werbung mit Psychologie zu tun, weil Werbung wird ja oder wird ja so gestaltet, dass sozusagen der Mensch auf eine gewisse Art und Weise von der Werbung manipuliert wird. Ne? Das ist ja nichts anderes. Deswegen finde ich gerade diesen Zusammenhang zwischen deinem Studium der Psychologie und auch zu deiner damaligen Tätigkeit ganz interessant, weil bist ein Profi, du wusstest ganz genau, wie, ich sag jetzt mal, wie die Psyche des Menschen funktioniert, wie reagieren Menschen, wie nehmen sie gewisse Reize wahr, wägen sie darauf ein. Und deswegen finde ich, passt es ja auch wirklich eigentlich im Nachhinein oder passt ja eigentlich wirklich perfekt, ne? Diese Beeinflussung, was heute ich sag jetzt mal, Instagram ist, die Social Media Marketing, ist ja da zum damaligen Zeitpunkt genau dieser Bereich gewesen.
Total, total. Also es ist hundertprozentig, was du sagst. Das ist ja auch, also ich bin ja intensiv seit Jahren im Bereich digitale Transformation drin. Und das ist am Ende des Tages ist es eigentlich nichts anderes, gell? Also es sind einfach verschiedene Tools, die natürlich interaktiver sind, weil sie natürlich von den Leuten auch teilweise dann selber bedient werden müssen. Aber am Ende des Tages geht es ja auf eine gewisse Art und Weise der Gestaltung unseres Arbeitsalltags, unseres Lebens etc. Und da ist eben exakt der Punkt dabei, dass man einfach sagt, und wie auch eben gesagt, also ob man jetzt rangeht und sagt, man hat jetzt ein Telefon, ein Auto, man hat neues Getränk und so weiter, und man möchte, dass es auf eine gewisse Art und Weise wahrgenommen wird. Da muss jetzt zuerst mal natürlich eine strategische Zielsetzung tätigen. Ja, du musst ja erstmal wirklich reingehen. Du musst ja erstmal reingehen und sagen, okay, was ist denn meine Zielgruppe? Oder wie man heute sagt, die Persona. Ja? Also wo liegen die Bedürfnisse? Aber auch so rein betriebswirtschaftliche Sachen. Wenn ich sage, ich habe da eine super Zielgruppe, die passt 100% auf mein Produkt, aber diese Zielgruppe hat gerade mal, da gibt es 20.000 Leute von, aber ich brauche schon allein 200.000 Leute, um mein Return on Invest zu kriegen. Dann kann das nicht die richtige sein. Dann muss ich nochmal zurückgehen, meine Hausaufgaben neu machen und muss sagen, okay, muss ich an meinem Produkt was machen? Muss ich die Zielsetzung ändern und so weiter? Was ist mein Markt? Also was ist mein Sweet Spot auf diesem Markt? Gell? Und wenn ich das weiß, da muss ich natürlich reingehen und sagen, wie ticken die denn? Gell? Also welchen Approach brauche ich da? Und das ist halt so eigentlich spannend. Und da kommen wir wieder immer hundertprozentig, genau wie gesagt, in die Psychologie rein, gell? Weil am Ende des Tages ist immer die Frage, was ist für einen potenziellen Kunden relevant? Ja? Und wenn ich nicht relevant bin, ja, also als Produkt, als Marke, dann werde ich nicht wichtig sein. Also dann wird man mir nicht langfristig folgen. Dann kann das vielleicht sein, da kommt man mal hin oder kann ich vielleicht diese Person leicht als Kunden kriegen. Aber das interessiert mich ja als Unternehmen nicht so wirklich, gell? Sondern wie wir alle wissen, Neukunden gewinnen ist unheimlich aufwendig. Und deswegen sollte man im Endeffekt schauen, dass man natürlich seine Kunden irgendwo bei sich behält. Und da ist eben genau diese Inszenierung oder diese, das ist ja nicht nur Inszenierung, sondern da sind ja auch wirklich Werte dahinter, ja. Und dass ich diese Werte als Unternehmen auch wirklich lebe und zwar glaubwürdig auch vermittle.
Okay, das Wichtigste, da sind Werte dahinter, die man lebt. Wie genau, was genau meinst du jetzt mit den, ohne jetzt auf irgendwelche Beispiele Unternehmen einzugehen, weil wir wollen jetzt kein Name-Dropping machen, aber Werte, redest du jetzt davon zum Beispiel, dass gewisse Unternehmen gewisse Werte pflegen, Umgang mit Mitarbeitern, wie das Verhaltenskodex ist oder eher Werte vom Produkt? Was genau meinst du mit Werten?
Also primär meine ich wirklich der Punkt, wie also Unternehmen den Menschen
Okay.
sehen oder zuerst mal den Menschen definieren. Also ich fange mal so auf der Hubschrauber-Ebene an, ja? Und ich bin ein großer Fan der Kundenzentrierung. Also wirklich, also Unternehmen, ich bin auch überzeugt, Unternehmen sind nur dann wirklich langfristig erfolgreich am Markt, wenn sie kundenzentriert sind. Also das heißt, auf der einen Seite, wenn ich mir den Impuls erstmal von außen hole, gell, also Fenster, ich sage, habe auch oft vielen, vielen Unternehmen, wo ich gearbeitet oder auch die ich beraten habe, habe ich gesagt, macht bitte mal das Fenster auf, schaut mal raus, was da abgeht, gell, und schaut nicht mehr auf euch, schaut nicht in euer Spiegelbild, das wird euch nicht viel verraten, das kennt ihr schon, gell. Und da war rausgehen und sagen, wo können wir den Wert schöpfen? Gell? Also wie wertschöpfend tätig sein, wo können wir mehr Werte anbieten? Gell? Und das ist ja auch genau der Punkt. Man geht ja heute nicht mehr rein und sagt, dieses Produkt hat die und die Funktionalität, sondern man geht ja rein und sagt, das und das Produkt bringt dir den und den Mehrwert. Gell? Das hilft dir im Endeffekt, also effizienter zu arbeiten, schneller zu sein, besser von A nach B zu kommen. Das hilft dir, mehr Zeit mit deiner Familie verbringen zu können. Das macht dich zu einem besseren Menschen, weil du einfach entspannter bist, wenn du aus der Arbeit rauskommst und so weiter und so fort. Und das sind natürlich, ist eine andere Perspektive. Andere Perspektive. Und ich finde es so schön, also deshalb bringe ich jetzt doch ein Beispiel an. Das ist eigentlich, ich wollte gerade sagen, ein Freund, das ist eigentlich ein LinkedIn-Kontakt, aber ein intensiver, das ist der Toni Kuhler, der ist der Gründer von MeetYou. Und der hat letzte Woche auch einen Post gemacht und hat gesagt, dass Unternehmenswerte dann vor allen Dingen besonders wertvoll sind, wenn sie gelebt werden können. Ja, also nicht dann, wenn man eine ganze Bibel draus macht, also weil dann wird es oft unübersichtlich und nicht pragmatisch lebbar. Und die haben beispielsweise diese Kundenzentrierung so gemacht, dass sie in ihrem Büro früher einen roten Teppich, ich glaube, das war nur 2 Meter oder sowas, gell? Also installiert haben und da hinten irgendwie für unsere Kunden geschrieben haben, irgendwie sowas ganz Einfaches, aber einfach, das heißt, jeder Mitarbeiter von denen ist morgens da vorbeigegangen und hat gesehen, aha, hier wird der rote Teppich für die Kunden ausgelegt. Rein symbolisch, gell? Aber das macht mit dir was, gell?
Das ist ein
Und
bisschen, klar, denkst du drüber nach und du, es ist ja auch ein gewisses Gefühl, man läuft über den roten Teppich. Und ich denke, das hast du ja auch gerade so geschrieben, du hast ja selbst erlebt mit der Kamera in der Hand, was das für ein Gefühl ist. Und das ist ja auch eine Manipulation im Positiven, dass man sich besonders fühlt, auf dem roten Teppich zu sein.
total, total. Das ist genau der Punkt. Und du sagst ja gerade was total Wichtiges. Also du fühlst es, gell? Du spürst es. Und da bin ich auch überzeugt, dass Kunden sind dazu in der Lage, Mitarbeiter auch wirklich zu fühlen und zu spüren, ob das echt ist, gell? Also es gibt ja auch viel Fake. Und
Ja.
aber das funktioniert. Das funktioniert auch, aber halt nur wirklich sehr, sehr kurzfristig, gell? Und ich glaube, es ist relativ schnell, wird sich dann vermitteln, ob das wirklich auch rauskommt. Und da finde ich genau diese Werte wichtig im Hinblick auf die Märkte, auf die Zielgruppen, auf die Kunden, gell? Bin ich daran interessiert, da wirklich Mehrwert zu stiften, gell? Also möchte ich wirklich relevant, wichtig für dich sein. Aber genauso auch für die Mitarbeiter, weil, wie so schön auch, Latitüde, nur was, wie heißt das? Nur was innen brennt, kann nach außen leuchten. Genau. Also hat mir mal irgendjemand gesagt und ich fand es wunderschön. Und das ist auch so der Punkt. Also, oder auch ja, viele einfach sagen, oder ich habe vor kurzem ein Restaurant auch gesehen, wo dann drin stand, also, weil da wollte der Restaurantbetreiber verhindern, dass irgendwelche Gäste die Servicepersonal despektierlich behandeln. Gell? Und da stand da so großes Schild an der Wand, wo stand, Ladies and Gentlemen, serve Ladies and Gentlemen. Gell? Also, und das finde ich auch
Hammer.
total faszinierend.
Hammer.
Ja.
Ich muss mir gerade den Spruch aufschreiben. Nur was nach innen brennt, kann nach außen leuchten. Das hat so viel Wahrheit in sich. Und wir unterhalten uns über die ganze Zeit über das Thema Werte. Und ich finde Werte was ganz, ganz Wichtiges. Und du hast ja gerade auch von deinen Erfahrungen gesprochen, von Unternehmen, die gewisse Werte nach außen darstellen, aber auch gleichzeitig diese Werte nach innen leben, was ich ganz wichtig finde, auch Thema Authentizität. Auch ich habe es persönlich mal oder durfte es in mehreren Unternehmen leider auch feststellen, dass nach gewissen Werte nach außen dargestellt worden, kommen wir wieder in Manipulation, ne? Wie man möchte auch Mitarbeiter bekommen. Bei uns gelten folgende Werte, wir haben ein gewisses Werteempfinden. Und was im Unternehmen drin, wurden die Werte, die nach außen dargestellt worden, sind mit Füßen getreten. Ich denke, es gibt viele Menschen, die haben es erlebt, dass sie Unternehmen kennenlernen durften mit sehr, sehr positiven Werten, die auch gelebt worden sind. Gleichzeitig aber auch natürlich Menschen, die, ich denke, da gibt es sogar noch mehr, Unternehmen tätig waren, die halt Werte dargestellt haben, aber diese Werte nicht gelebt haben. Und ich finde gerade, sich wertvoll fühlen. Wenn ich das so sagen darf, du hast ja jetzt schon ein paar Jahre Lebenserfahrungen. Und wenn ich jetzt so in deine Anfangszeit im Fernseher-Business dran denke, ich glaube, auch das Thema Technik betrifft, die hat sich ja auch rasant in diesen letzten Jahren weiterentwickelt. Ich frage dich mal lieber. Wenn du die damalige Zeit mit der heutigen Zeit vergleichst, Thema Kommunikation, auch untereinander, ne, Thema, es kommt neue Technik rein, es werden automatisierte Prozesse eingeführt. Wie nimmst du denn diese Entwicklung wahr? Auch gerade was das Thema Menschen betrifft, das Thema Verständnis betrifft, ne, das Zwischenmenschliche betrifft. Wie nimmst du das Ganze denn wahr?
Ganz interessante Frage. Muss ich jetzt, überrascht mich, dass ich da länger drüber nachdenken muss, als ich eigentlich dachte. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, der sagt, also früher war alles besser. Aber ich kann sagen, früher, da war alles anders. Oder vielleicht nicht alles. Gell? Also ich habe früher, also zu Anfängen meiner Karriere, habe ich positive wie negative Beispiele erlebt. Ja? Also kann ich sagen, ich habe das Privatfernsehen als sehr, sehr positiv erlebt. War jung, war im besten Sinne aller Sinne, war das ein ganz, ganz tolles Start-up-Feeling, ja? Start-up-Romantik. Und dann wollte ich mal was Seriöses machen. Da bin ich zum Bayerischen Rundfunk gegangen, zum Mittagsmagazin, und habe mich nur gelangweilt. Und das war eine hierarchische, langweilige Grütze einfach. Und ich habe da wirklich nach einer Woche gekündigt und bin wieder zurück in meine Bavaria Filmstudios gegangen. Auch wenn das, was da gemacht wurde, in keinster Weise im hohen journalistischen Anspruch genügend war. Aber es war mir egal. Gell? Es ging um dieses Family-Feeling. Ich habe jetzt in den letzten 10 Jahren sehr viel Erfahrung gehabt, einerseits im Bereich von globalen Konzernen. Also ich habe es ja gesagt, ich war bei American Express auch lange im deutschen Management. Und ich habe aber auch im Bereich von, als Berater und als Coach, habe ich eben mich auch viel um Startups gekümmert beispielsweise oder Mid-Size-Companies. Und ich kann, also das heißt ja auch immer so, Konzerne sind so ein bisschen unmenschlich, ja? Und es menschelt in den Startups. Und da kann ich sagen, das stimmt überhaupt nicht, ja? Überhaupt nicht. Okay. Und da meine Erfahrung im Endeffekt ist, du musst als Unternehmen irgendwo deine Kultur, musst du, die Kultur sind gelebte Werte, das ist immer wieder im Endeffekt. Und wenn diese Werte wirklich gelebt werden, und da ist es, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, top-down, der oben steht, oder wie du schon heißt, der Fisch stinkt vom Kopf her, das muss oben, muss genau das getragen werden. Das heißt, der CEO in einem Unternehmen, das Geschäftsführer, Managing Director oder wie auch immer der heißt, gell, der muss genau das alles in sich tragen und muss das leben. Und nur dann kaskadiert sich das in Unternehmen runter. Und das ist vollkommen egal, ob das ein Startup mit 10 Leuten ist, oder ob das ein Unternehmen ist mit 80.000 Leuten weltweit. Das ist vollkommen egal. Der einzige Unterschied ist, du musst als Unternehmen mit 80.000 Leuten in 100 Ländern oder sowas, musst du natürlich das Ganze in eine Struktur reinbringen. Das heißt, du musst wirklich den Anspruch haben und musst sagen, dieser Leader, diese Leadership-Art im Endeffekt, der muss vom CEO über den Präsident bis runter auf jeden Landeschef, bis hin zu jedem Teamleiter und wenn es sein muss, bis zum Pförtner runter sein. Das heißt, du musst eine gemeinsame Vorstellung von Leadership sein. Und Leadership heißt im Endeffekt, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie involvieren wir unsere Leute? Ja? Mhm. Also sind wir offen? Sind wir geschlossen? Machen wir klare Ansagen, machen wir Leadership bei Objectives, sind wir da, also was ist da unser Anspruch? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass da eine Generation genau in dieser Startup-Bubble heranwächst, die mir persönlich nicht liegt. Und das ist einfach der große Unterschied, dass wenn ich Familienunternehmen, also ich habe auch oft mit Familienunternehmen gearbeitet, da ist der Capo, ob das jetzt der Vater, der Opa oder der Sohn ist, das ist egal, der hat irgendwann sich dazu entschlossen, ich werde Unternehmer. Und das ist eine ganz andere, ein ganz anderes Mindset, als zu sagen, ich gründe. Weil ganz viele Leute, die ich dann gefragt habe in den Startups, habe ich gesagt, warum machst du das? Ja, ich habe studiert oder ich war bei Roland Berger oder ich war bei Boston Consulting und dann wollte ich auch was gründen. Also einfach war so der Punkt. Der eine, also der Unternehmer, hat gesagt, Mensch, mein Opa beispielsweise, der war Schreiner und der hat 1928 aus seiner Schreinerei hat eine Küchenfirma aufgebaut. Ja? Und es waren nachher 400 Leute, die haben da Küchen gebaut. Aber der hat das von der Pike aufgemacht und er hat immer nachgedacht, wie er das zukunftsfähig macht. Ja? Also er hat nicht über Venture Capital nachgedacht. Also wenn, er ist mal früher zur Bank gegangen, ja? Hat sich schick gemacht, hat sich gekämmt und zur Bank gegangen und gefragt, kann ich bitte Kohle haben? Und das heißt, es war einfach wirklich für eine lange Zeit nach vorne gedacht. Ja? Und die Start-up-Mentalität ist eben oft so, dass man sagt, ich gründe das jetzt und dann möchte ich das vergolden. Also der Fokus ist nicht Zukunftsfähigkeit, sondern der Fokus ist Exit. Ich möchte den Exit. Ja? Und das ist so eine Mentalität, die ich immer mehr sehe und die mir immer weniger gefällt, weil da natürlich auch Menschen geködert werden, die sagt, hey, wir haben ganz, ganz flache Hierarchien, wir haben hier eine ganz, ganz offene Kommunikation miteinander, aber die flache Hierarchie ist halt nur dann flach, gell, wenn du genau die Meinung halt von dem Gründer hast. Also das möchte ich nicht verallgemeinern, aber das ist sehr häufig so. Und somit kriegst du junge Leute, oft rein sehr, sehr junge Leute, die werden dann direkt von der Schule oder von der Uni geholt und werden überzeugt, ja, und gefangen, dass sie da wirklich unglaublich viel Energie reinbringen und dann stehen sie nachher da, weil der Exit ist passiert im Endeffekt. Also die jungen Leute mit den niedrigen Gehältern haben dafür gesorgt, dass die Wirtschaftlichkeit so schön dargestellt werden kann, dass der Preis nachher hoch ist. Also, und das ist so eine Sache, die hat einen Trend. Die hat einen Trend, ja. Aber jeder Trend bringt ja einen Gegentrend und da sehe ich eben auch beispielsweise, dass etablierte Unternehmen auch gerade den Bereich der Kundenzentriertheit, ja, und somit auch der Mitarbeiterzentriertheit mehr machen. Oder wo ich ja auch oft drin bin, also auch gerade immer bei meinem jetzigen Arbeitgeber, der OTS, wo es ja auch oft um das Thema digitale Transformation geht, wo viele Unternehmen auch gesehen haben, du wirst keine Digitalisierung irgendwo hinkriegen, wenn du die Menschen nicht mitnimmst. Gell? Und das ist halt auch so genau der Punkt, dass halt so genau dieser Aspekt Mensch. Und das ist der große Unterschied, glaube ich, zu früher. Früher war das Ganze langsamer im Endeffekt. Die Leute konnten sich mehr mitentwickeln. In unserer heutigen Zeit, gerade natürlich auch beschleunigt durch Corona und Konsorten. Gell? Also das Ganze hat in den letzten 2, 3 Jahren hat das stattgefunden, was normalerweise in 10, 15 Jahren stattfindet. Und dadurch wurden viele Leute abgehängt. Gell? Und ich glaube, es gibt mittlerweile viele Unternehmen, die haben gesagt, okay, wir haben das gesehen, wir haben auch nicht genug darauf geachtet und haben viele Leute irgendwie da nicht involviert. Und das tun wir aber jetzt, weil es uns im Endeffekt als Unternehmen sonst schadet, wenn wir super, wie du eben auch gesagt hast, automatisiert sind, aber die Leute fühlen sich da nicht daheim.
Genau,
Also sie können sich nicht identifizieren.
da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal darauf eingehen, weil du hast sehr, sehr wichtige, interessante Punkte gesagt. Erstmal für diejenigen, die es nicht ganz verstanden haben mit dem Exit. Exit bedeutet bei Startups, es gründen Firmen sozusagen, man gründet ein Unternehmen mit dem Ziel, das Unternehmen irgendwann gewinnbringend zu verkaufen. Das ist ein Exit, das heißt, du verkaufst das Unternehmen, da werden halt viele Leute reingeholt, die Zahlen werden nach oben gepusht, dass eine Skalierbarkeit ist, sozusagen eine Messbarkeit da ist, deswegen holen auch viele Unternehmen natürlich auch logischerweise, um zu wachsen, einen gewissen Kredit rein, weil wenn du einen Kredit irgendwo holst oder beziehungsweise dir einen Investor suchst, ja, ein Business Angel oder was auch immer, kannst du aufgrund der Prozente, die du abgibst, für die Summe eine Skalierbarkeit machen und weißt ungefähr, was das Unternehmen wert ist. Das heißt, das, was du beschrieben hast. Ich möchte noch mal ganz kurz auf was zurückgehen, weil ich finde dieses Beispiel gerade bei dir sehr, sehr schön. Weil du hast ja sozusagen von Startups auf der einen Seite gesprochen und dann hast du auf der anderen Seite von Unternehmen gesprochen, ne, die, ich sag jetzt mal, diese typische Unternehmenskultur, ne, diese altbacken Unternehmen, ne, diese Konzerne. Und das fand ich ganz interessant, weil ich musste gerade an dich denken. Ich sehe dich, mein Lieber. der damals bei den privaten Sendern war. Das würde ich so als Startup. Du hast zuvor lustigerweise als Startup tituliert. Warum? Und was ist der Vorteil bei einem Startup? Bei einem Startup hast du die Möglichkeit, deine eigenen Gedanken reinzubringen. Du kannst ganz, ganz oft eigenständig arbeiten. Du kannst deine ganzen eigenen Ideen reinbringen. Du musst nicht unbedingt immer noch jemanden fragen, um eine Genehmigung zu holen, sondern du hast eine gewisse Freiheit, die du hast, die kannst du dir nehmen. Vorteil ist natürlich in diesem Bereich, du lernst eine Menge, du lernst dir auch zu vertrauen, du lernst zu wachsen. Bei einem Konzern hingegen, und mein Lieber, das wirst du ja auch kennen, ne? Da hast du schon gesagt, da gibt es die ganz klaren Linien, die ganz klaren Richtlinien, da musst du dich dran halten, du musst das so machen, du musst das so machen, da kannst du nicht so, ich sag jetzt mal, frei Schnauze agieren. Deswegen fand ich das ganz interessant, weil ich glaube, bei dir zum damaligen, wo du noch so ein bisschen der Revoluzer warst, ja, du warst so der Revoluzer, eine Woche Bayerischer Rundfunk, klare Hierarchien, Schema F, kann ich mir bei dir vorstellen, also da würde ich dich niemals drin sehen und dann der Switch, deswegen kann ich das nachvollziehen. Warum sage ich das Ganze? Ich finde es natürlich, es geht um uns Menschen, es geht um die eigene Entwicklung. Ich glaube, wenn wir irgendwo reinkommen und machen immer nur nach Schema F, verlieren wir irgendwann unser eigenes Ding, unser eigenes Wesen, weil wir nur stupide, ich sag jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise arbeiten. Und dann kommt gerade die Sendung, was denkst du, was willst du, was wünschst du, wie würdest du das Ganze machen? Und das merke ich ja auch, dass viele, viele Menschen davon sehr überfordert sind. Deswegen finde ich zum Beispiel gerade bei jungen Menschen, ja, es gut, dass die in gesunden Startups sind. Ich sage jetzt gesunde Startups, Unternehmen, die auch, ich sag jetzt mal, gesund arbeiten, jetzt nicht irgendwie, ne, ich muss kein Gewinner wirtschaften, sondern Hauptsache ich bekomme Cashflow von außen, ich bekomme Geld rein, wirtschaften, nein, danke, Hauptsache ich kann wachsen. Aber dann halt die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, weil ich finde, diesen Entwicklungsprozess, der ist wichtig, weil den hattest du ja auch. Angefangen als Kabelträger, dann, ne, dann auf einmal Kameramann in der Regie, du hast dich ja weiterentwickelt. Die Frage wäre natürlich, wäre diese Entwicklung, die du damals gemacht hast, in der heutigen Zeit so möglich, wie sie damals war? Ich wage es zu sagen, dass es die Möglichkeit gegeben hätte oder würde. Ich weiß nicht, ich sehe gerade bei dir, die Augen werden groß, mein Lieber. Ja, schieß los.
Also, ich weiß es natürlich nicht. Ja? Also, aber ich glaube, das hat, bei mir ist, also ich bin im positiven Sinne ein kreativ getriebener Mensch. Mhm. Gell? Also es fing beispielsweise so an, ich habe beim Fernsehen gearbeitet, dann war ich ja nachher in diesem Eventbereich. Gell? Und ich habe aber immer gemerkt, so das, was ich als Kameramann machen musste, weil du hast ja dein Headset und du kriegst ja die Informationen aus der Regie, mach mal die und die Aufnahmen und so weiter und so fort. Da habe ich immer dann gesagt, Mensch, das würde ich eigentlich gerne besser machen. Gell? Und dann wurde ich ja auch Bildregisseur. Und da konnte ich das besser machen, weil ich konnte den Kameraleuten sagen, macht's mal das bitte so. Und ich fand es dann so, dass ich es besser fand. Und dann war der Punkt dann, da habe ich dann gesagt, Mensch, also eigentlich würde ich doch das ganze Format gerne anders machen. Und da war ich immer meinem Hauptauftraggeber, früher die Media AG, die haben dann irgendwann gefragt, ob ich denn auch fest bei ihnen anfangen würde, war immer Freelancer. Und da wurde ich dann eben selbst ein Marketingleiter bei denen und konnte somit und habe dann zusätzlich noch diese ganze kreative Seite bei denen ausbauen können. Ja, der konnte das total beeinflussen und hatte dann auch ganz viele Azubis und junge Leute da und so weiter und so fort. Das war also toll. Ich konnte wirklich was aufbauen. Ich konnte das dann auch wiederum auf ein höheres Level bringen. Und dann war irgendwann der Punkt da, wo ich mir dann dachte, Mensch, das ist schon mal viel, viel besser, aber eigentlich würde ich ja ganz gerne direkt bei diesen Unternehmen sitzen oder mit den Leuten an einem Tisch sitzen und mit denen zuerst mal definieren, was gemacht wird, bevor ich das realisiere, was verkauft wurde von irgendjemandem. Ja? Mhm. Und so kam ich dann dazu, dass ich ja meine eigene Agentur mit ein paar Partnern gegründet habe. Und da kam ja auch gerade das Internet im Endeffekt raus. Ja, nicht so das Internet 1, sondern das Internet 2, was auch was getaugt hat im Endeffekt. Und da fingen wir dann an, und diese klassischen Event-Themen und diese klassischen Werbethemen zu kombinieren mit Online-Marketing oder dem, was halt früher möglich war im Online-Marketing. Ja? Also wir haben dann beispielsweise eben so Pre-Events gemacht, indem wir eben dann Websites produziert haben. Wir haben dann wirklich auch verschiedene SEO-Kanäle, also Suchmaschinenoptimierungsmöglichkeiten schon genutzt. Also da war früher viel mehr Möglichkeiten, da war noch weniger verboten. Wir haben E-Mail-Marketing und so weiter. Also haben es alles kombiniert. Und somit, es kam immer ein neuer Ball, gell? die man halt auffangen musste und die man weiterspielen konnte. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Hat man diesen Anspruch in der Weiterentwicklung und ist man neugierig? Ja? Und das war immer so der Punkt. Ich war unheimlich neugierig. Also ich fand das toll, weil ich, wie gesagt, im Kern, ich wollte mal Musiker werden. Gell? Ich bin ein kreativer Mensch. Also kreativer Output ist bei mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit ich mich wohlfühle. Und das war einfach, ich glaube, das hast du damals nicht. Und heute würde das sicher auch irgendwie funktionieren. Also über eine andere Schiene letztendlich. Wahrscheinlich wäre es heute so, das, was früher dann Online-Marketing war, in den ersten Zügen und ganz am Anfang, die Kamera mit dem Privatfernsehen, die wäre heute vielleicht das Thema KI, Machine Learning. Das wäre vielleicht was vollkommen anderes. Gell? Also kannst du nicht sagen, aber ich glaube, das ist ja genauso der Punkt. Du hast ja immer irgendwie Leute, so diese First Mover, die Early Adapters, die irgendwie sich für was begeistern und dann sagen, Mensch, das greife ich mir. Gell? Und ich glaube auch, wenn du das hast, dann bietet sich auch immer irgendwo so eine Job-Opportunity. Gell?
Das hundertprozentig. Lass uns mal jetzt so ein bisschen wieder zu dem Punkt kommen, den du vorhin schon mal leicht angesprochen hattest. Da möchte ich mit so einem kleinen Beispiel reingehen. Vor 15, 20 Jahren, wenn zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ja gut, früher war es noch nicht so üblich, aber wenn zum Beispiel Männer oder Frauen in den Mutterschaftsgegangen oder Vaterschaftsurlaub gegangen sind, ne? Und in 6 Monaten raus waren, dann hatten die überhaupt kein Problem, nach 6 Monaten wieder einzusteigen, weil der Arbeits. Aufwand, die Arbeit war die gleiche. In der heutigen Zeit, gerade was das Thema Informationsfluss betrifft, Weiterentwicklung, technische Weiterentwicklung, ist in einem halben Jahr so ein Quantensprung, dass es natürlich für manche schwierig wird. Und jetzt möchte ich gerne mit dir einsteigen, das hast du vorhin schon kurz angesprochen, Thema Kommunikation, ne? Weil wir haben, ich sag mal, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Es gibt immer sehr, sehr positive Seiten und es gibt manchmal auch negative Seiten. Jetzt haben wir aufgrund der Technik natürlich Automatisierungen. Es werden gewisse, ich sag jetzt mal, auf Menschenkraft verzichtet, aufgrund der Technik, die wir haben. Die Kommunikation, und ich spreche vor allem von der verbalen Kommunikation, steigt immer mehr, ja, und nimmt immer mehr ab. Heutzutage sitzt ja beim Essen, finde ich immer ganz witzig, da sitzen sie sich gegenüber mit dem Handy in der Hand und daddeln eine Runde, anstatt zu sprechen. Und dann frage ich mich immer selbst, schreiben die sich gerade WhatsApp oder sie gegenseitig oder was machen die da? Spaß beiseite, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Thema jetzt auf den Punkt gebracht. Thema Kommunikation aufgrund der Technik. Weil Kommunikation auch viel mit Wertschätzung zu tun, mit der eigenen Wertschätzung, aber auch der Wertschätzung einer anderen Person gegenüber. Wie nimmst du das heutzutage wahr? Und vor allen Dingen, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Welche Lösungsmöglichkeiten siehst du, damit man an diesem Punkt ansetzen kann und Menschen wieder so ein bisschen auch auf die Menschlichkeit zurückführen kann und nicht nur als ein Buchstabe, der variabel austauschbar ist?
Ich habe da so ein Claim, so ein Slogan. Den habe ich mir irgendwie vor Jahren mal angehört, der heißt Hightech meets Human Touch. Und das ist so eine Sache, wo, und das fing schon an in den 80ern, als wir als Band früher Sachen aufnehmen wollten. Ach nee, in den 90ern war es, egal. Wir hatten keinen Schlagzeuger, also haben wir uns einen Drumcomputer besorgt. Ja? Der Drumcomputer, der war schrecklich genau. Der hat einfach total unmenschlich sich angehört. Alles super angehört, aber es war schrecklich, sich zu anzuhören, weil dieser Drumcomputer geklungen hat. Dann kam eine neue Version raus und die hieß HT. Aber also der Boss HT. Und HT stand für Human Touch. Und der hat sich ab und zu mal verspielt. Und plötzlich hat es super angehört. Es war einfach tight. Gell? Ähnlich ist es heute. Wir hatten jetzt die letzten 10 Jahre hatten wir so eine gewisse Technologieverliebtheit, ja. Also es fing im Endeffekt natürlich schon vor 30 Jahren mit der SAP an, die dieses ERP-System rausgebracht hat. Warum? Um einfach allen Daten, allen Prozessen im Unternehmen irgendwie eine Heimat zu geben, sage ich mal. Ja? Dann fing es an, die CRM-Systeme. Also wie kann man strategisch Vertrieb und Marketing machen. Ja? Dann fing es an, dass diese Systeme ERP und CRM miteinander kommuniziert haben. Dann kam das Thema Big Data, Data Science, ja? Also datengetriebenes Management, dass man immer nicht mehr nach reinem Bauchgefühl gesagt hat, sondern gesagt hat, ich möchte eigentlich schon wissen, genau, was die Fakten sind, damit ich als Management etwas entscheiden kann. Somit gab es dann diese De Data Warehouses, gell, die im Endeffekt gehostet hat und so weiter. Dann gibt es Für Personalmanagement gibt Personio oder ADP oder Workday, was es gibt und so weiter. Und plötzlich hat dieses Unternehmen, und das meine ich in den letzten 10 Jahren primär, wo diese Vielzahl an Tools rauskam, plötzlich unendlich viele Tools gehabt. Und da ist genau der Punkt, was du eben beschrieben hast. Da bist du ein halbes Jahr in Elternzeit gegangen, kam zurück und die Welt hat anders getickt. Und alles, was du in deinem Leben gelernt hast vorher, gerade diese Selbstverständlichkeit, die ja auch quasi eine Person sehr wertvoll macht, gell? Dass man einfach weiß, jeder Handgriff funktioniert. Ich habe Instinkte, aber plötzlich also hat einfach nichts mehr gegolten, gell? Weil du im Endeffekt dich ständig auf neue Tools irgendwie fokussieren musstest. Und das killt halt einfach wirklich jegliche Strategie, jegliche Kreativität etc. Und da ist ein Change passiert und der kam jetzt auch, also durch Corona kam das also ganz, ganz viele Tools im Endeffekt. Da musste also jeder hat Zoom kennengelernt, jeder hat Teams kennengelernt, jeder hat was Gott auch was als kennengelernt. Da gibt es Asana, da gibt es Miro-Boards und so weiter und so fort. Gell? Aber mittlerweile sind Unternehmen wieder zu diesem klassischen Kerngedanke der IT auch zurückgekommen, dass sie nicht mehr sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 Tools, sondern die sprechen von einem digitalen Ökosystem. Und dieses digitale Ökosystem haben auch viele Unternehmen mittlerweile begriffen, da geht es nicht mehr darum, diesen Fokus auf die Technologie, sondern der Fokus geht darum, wie können wir möglichst gut miteinander arbeiten, kommunizieren. Da geht es darum, beispielsweise mal die kundenzentrierte Perspektive. Gell? Wie möchte ich beispielsweise, der Begriff Customer Journey, wie möchte ich, dass mein Kunde auf mich aufmerksam wird, von mir überzeugt wird, bei mir sich entscheidet, Kunde zu werden, von mir dann beliefert wird, bedient wird und dass ich immer eben einerseits ein hohes Level an Performance, aber eben auch meine Werte kommunizieren kann. Gell? Genau dasselbe auch zu meinen Mitarbeitern. Und das steht im Vordergrund. Und die Tools, die Technik dahinter, ist im Endeffekt nur noch dafür da, um genau diese Prozesse zu optimieren. Natürlich gibt es Automatisierungen dabei. Ja. Also das liegt aber auch daran, dass du teilweise ganz, ganz einfache Prozesse früher hattest, wo 5 Leute irgendwelche Daten irgendwo reingekloppt haben. Ja. Null Wertschöpfung. Ja. Und da gibt es auch in vielen Unternehmen, ist gerade auch im Rahmen von einer ganzheitlichen digitalen Transformation, wo man eben sagt, Mensch, lasst uns mit diesen Leuten arbeiten und denen wirklich wertschöpfende Tätigkeiten dann geben. Ja. Dass sie eben nicht mehr irgendwelche Daten blöd in irgendwelche Excel-Files reinballern, sondern dass sie eben ihr Know-how reinnehmen können, um eben die komplette Wertschöpfungskette des Unternehmens halt zu unterstützen. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, die Tendenz und der Trend ist ein sehr, sehr positiver. Also er geht wirklich wieder hin mehr zu Human Touch und ein bisschen weg von dem reinen Hightech-Gedanken.
Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, was mich immer so ein bisschen schockt. HR, du hast das Thema HR angesprochen, ne? Da gibt es dann Personio, das Programm kenne ich auch sehr, sehr gut. Und es wird immer so zum Trend, gerade bei, und das ist halt der Unterschied zwischen Startups und Konzernen. HR, Human Resources, ist für mich ein Team, das sind Menschen, weil es geht um mich, es geht um meine persönlichen Ressourcen. So, da suche ich das Gespräch. Und was ich erschreckend feststelle, dass ganz viele Unternehmen, also vor allem die großen, mit einer gewissen Mitarbeiteranzahl, da hast du nicht mehr die Möglichkeit, jemanden anzusprechen, was du bei Startups hast, wo du halt noch Leute hast, mit denen, wo du anrufen kannst, sag, pass mal auf, ich habe das und das Problem, kannst du mir helfen? Ja? Da hast du jetzt irgendwelche Programme, wo du irgendwas eintickern musst und da bekommst du irgendwann mal eine E-Mail geschrieben mit der Idee und den Weg. Und das finde ich, so, find ich zum Beispiel erschreckend, weil da geht es ja um den Mitarbeiter. Na, natürlich habe ich Verständnis dafür, gerade bei Konzernen, wo wir von Zigtausenden von Mitarbeitern sprechen, dass du natürlich nicht für jeden was tun kannst. Aber ich finde gerade das Thema Kommunikation, was wichtig ist. Und wenn es um die eigenen Bedürfnisse geht, wenn ich einen Bedarf habe, wenn ich mit dir spreche und ich komme auf dich zu, weil ich einen Wunsch habe, weil es mir nicht gut geht, zum Beispiel. Und du sagst mir, hey, tu mir einen Gefallen, schick mir eine Mail. Wie ist die Message, die du mir gibst? Du sagst mir, okay, es interessiert mich nicht, weil schick mir mal eine Mail, ich gucke mir das Ganze an. Du kennst es ja, Papier ist geduldig. Weißt du, wie ich das meine? Und ja, auf der einen Seite kommen wir jetzt Medaillen, finde ich das großartig von der Entwicklung. Allerdings Thema Wertigkeit, Kommunikation, gerade in speziellen Abteilungen, ist auch persönlich wichtig, dass da noch Menschen sitzen, die man anrufen kann, mit denen man sprechen kann und in den Austausch, in den verbalen Austausch gehen kann.
100% ja, 100%, 1000% ja. Und da ist genauso dieser Punkt wiederum der Werte, ja. Also wenn ich, und da bin ich auch der festen Überzeugung, das ist vollkommen unabhängig von der Unternehmensgröße. Also ich muss, ich versuche die ganze irgendwie kein Unternehmen beim Namen zu nennen, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil meine Erfahrung, ja, also in meiner Vita, wo ich auch die größte, ich nenne es mal, angewandte Menschlichkeit hatte, ja, war wirklich bei American Express, ja. Und da ist wirklich dieses Learning für mich war, wenn du dich wirklich fest dafür entscheidest als Unternehmen, dass du gewisse Werte hast, ja, und einfach auch das fokussierst und wirklich auch das Unternehmen darauf einschwörst und auch die Leute, die du einstellst, die du recruitest, gell, dass sie auch da passen, ja, und dass man sich auch genau Gedanken macht, wie schaffe ich es denn, wirklich diese Werte so zu leben, dass ich eine direkte Kommunikation habe, dass es eben nicht irgendwie über E-Mails ist, über Chatbots oder irgendwas anderes, sondern dass es wirklich authentisch ist. Gell? Und da hat man gesagt, okay, wir machen das über unsere Leader, gell? Also weil beispielsweise Personal, reine Stabsstelle, genau wie du gerade beschrieben hast. Gell? E-Mails war keine Personalentwicklung, es war eine Personalverwaltung im Endeffekt. Aber die Menschen, die dort als People Leader drin waren, die wurden wirklich ausgebildet und da gab es eine gewisse Struktur, der wurde auch komplett gefolgt, wo man gesagt hat, okay, das wird erwartet. Und da gab es auch Programme wie Leader as Coach. Gell? Also das quasi wirklich eine kontinuierliche Kommunikation ist beispielsweise. Da wurde einmal im Jahr wurden gemeinsame Ziele letztendlich festgelegt, die wurden global runtergebrochen, von ganz weit oben, von New York auf die verschiedenen Kontinente, von das auf die verschiedenen Länder, auf die einzelnen Teams, bis auf die einzelnen Mitarbeiter, sodass jeder genau wusste, wo sein Anteil letztendlich in der Tätigkeit fürs Unternehmensziel ist. Da wurde dann auch, da gab es immer persönliche Ziele, wo man gesagt hat, Mensch, du wolltest doch mehr in dem Bereich Präsentation. Eigentlich bist du ja ein ganz, ganz kreativer Vogel. Und hättest du nicht Lust, im Endeffekt, da in diesen Bereichen dich mehr in das Thema Design reinzuarbeiten? Gell? Dann, ja klar, aber wie kann ich das machen? Ja, da haben wir im Endeffekt dann die Möglichkeit, hier halt über HR dann letztendlich dann irgendwelche Kurse zu machen und so weiter und so fort. Und da habe ich genau diese Menschlichkeit erlebt in der direkten Kommunikation, weil da war angesagt, man hat hier alle 2 Wochen mindestens ein One-to-One, wo über die gemeinsamen Ziele gesprochen wird, wo darüber gesagt wird, wie geht's dir, brauchst du irgendeine Unterstützung, wie kann ich dir helfen und so weiter und so fort. Und das heißt, war nicht wie in vielen Unternehmen, wo man sagt, man hockt sich einmal im Jahr zusammen und dann vielleicht noch mal im halben Jahr und dann am Ende des Jahres heißt es, ja, fand ich gut oder fand ich nicht so gut, ja, sondern es konnte jeder irgendwo mitsteuern. Ich möchte es gar nicht jetzt glorifizieren, aber ich gehe so genau darauf ein, weil ich eben da erlebt habe, dass in einem Konzern sowas so sein kann, der weltweit aufgestellt ist. Und auf der anderen Seite kann es aber auch in kleinen Startups genau umgekehrt sein. Ja? Also die Wahrheit liegt natürlich irgendwo in der Mitte, aber mein Credo dabei ist immer, man muss sich wirklich ernst sein mit den Werten, die man für sich festlegt und auch dann sagen, nicht, dass es irgendwie so eine tote Bibel ist, die irgendwo in die Schublade reinkommt und manche Leute sind gleicher als die anderen, sondern dass es halt eine verbindliche Geschichte ist und dass das im Endeffekt wirklich gelebt wird. Das ist das Wichtige.
Ganz wichtiger Punkt, Thema Authentizität, ne? Also nicht nur, ich sag jetzt mal, wie sagt man das so schön, mit Wasser predigen und Wein trinken, so heißt es, glaube
Ja,
ich, ja.
genau.
Genau das ist es ja. Ob jetzt der Mensch ist, wo man sich eine gewisse Authentizität wünscht, es ist genau das Unternehmen, ja, weil wo verbringen wir am meisten Zeit? Auf Arbeit, beziehungsweise bei der Arbeit. Ich bin ja froh, dass wir aufgrund von der Corona-Situation, das war ja was Positives, was durch Corona entstanden ist, unsere Homeoffice-Situation haben. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, möchte ich auch nicht mehr missen, weil ich liebe es abgöttisch. Und das ist halt der Punkt, ne? Authentisch sein, Unternehmen auch als Vorbild, ne? Wir haben dann eine Vorbildfunktion, vorangehen, Thema Leader, Leading heißt führen, ne? Führen heißt verstehen, verstehen heißt zuhören. Ja, und das sind ja so, das sind ja diese ganzen Synapsen. Da kommen wir wieder bei der Psyche. Wann fühlt sich jemand wohl? Ob es jetzt als Gast ist, ob es jetzt als Arbeitnehmer ist oder als Freund, wenn er sich verstanden oder sie sich verstanden fühlt, wenn sie oder er sich respektiert fühlt. Ja, Das sind ja so viele Punkte, weißt
Und das ist total interessant, was du gerade sagst, weil diese Homeoffice-Änderung, ja, die hat ja auch einiges, einiges umgedreht. Also gerade vom Empfinden her. Also diese Selbstverständlichkeit, die ich früher hatte, ich bin nur reingegangen, habe meine Kollegen gesehen, zuerst mal an die Kaffeebar, dann irgendwie so einen kleinen Abgleich, gehe auf in die Kaffeeküche und so weiter und so fort. Dann so, du, ich habe da eine Idee, lass mal schnell in den Meetingraum gehen, ans Whiteboard, lass da irgendwie was hinmalen. Und das war so eine ständige gemeinsame Entwicklung und am Ende des Tages waren so Grundbedürfnisse gesättigt, wie Sicherheit, Identifikation, so ein Wellbeing, ja, das war drin. Jetzt sitzen die ganzen Leute heute in ihrem anderen Umfeld. Das heißt, auch es gibt Umfragen, da heißt es, was ist euch denn wichtig? Ja? Und früher, vor Corona, war ganz viel so, ich möchte anerkannt werden, ich möchte aufsteigen. Heute ist es mehr so, ich möchte Sicherheit. Ich möchte Sicherheit, gell? Ich möchte
Ja.
ein gutes Bauchgefühl haben. Im Endeffekt, auch wenn ich nicht den ganzen Tag mit den Leuten im Büro bin, gell? Ich möchte mich trotzdem zugehörig fühlen. Und ich glaube, das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber da
Ja.
kommen wir wieder genau zu dem Human Touch zurück, gell? Wo man eben sagt, es ist so wichtig, dass man gerade in einer übertechnologisierten Welt, die immer technologisierter wird, weil die Leute nicht mehr in einem Büro sitzen, wo man auch mal was über den Tisch brüllen kann, ja, und dann weiß es der Nachbar und sagt, ach ja, genau, stimmt, habe ich vergessen und so weiter, sondern das ist ja alles in irgendeiner Art und Weise unsere Evolution, die uns über Jahrtausende dahin geführt hat. Plötzlich kommt eine Pandemie, diese Entwicklung, gell, ist, heißt es, nee, mach's jetzt nicht mehr, aber ich gebe dir mal ein Tool dafür, gell. Und da ist also der Punkt, genau dieser psychologische Aspekt der Sicherheit, gell, weil ich es eben kenne im Endeffekt. Und da, das wird auch bestimmt noch ein paar Jährchen dauern, bis wir da wirklich auch da sind, dass wir sagen, wir machen das mit derselben Selbstverständlichkeit wie vorher.
Weise Worte, Thema Sicherheit auch ein wichtiger Punkt, weil was ist denn passiert durch Corona, abgesehen davon, dass viele Menschen krank geworden sind und auch leider viele Menschen gestorben sind? Es ist eine Verunsicherung passiert. Verunsicherung einmal über die eigene Gesundheit. Zukunftsängste, ne, weil Unternehmen auf einmal pleite gegangen sind, weil sie nicht mehr zahlungsfähig waren. Ne? Da sind so, so viele Sachen passiert und das ist natürlich eine Entwicklung, die ja, ich sag jetzt mal, die passiert ist, die so schnell auf einmal stattgefunden hat. Und jetzt stell dir einfach mal vor, und diese Frage stelle ich mir ganz, ganz, ganz oft. Stell dir mal vor 20 Jahren wäre Corona aufgetreten. Allein die ganzen Videocalls, die wir es machen können, über Videochannel, ne, das war ja früher alles nicht möglich. Überlege mal, wie die ganze Wirtschaft vor 20 Jahren komplett zusammengebrochen wäre, wo wir alle hätten zu knapsen, weil unsere Jobs wären nicht mehr sicher gewesen, weil keine Mitarbeiter, keine Produktion, kein Verkauf, kein Verkauf, keine Einnahmen. Heißt wiederum Geld sparen, Kündigungen. So. Ne? Also deswegen sage ich ja, da haben wir wieder das Positive im Bereich der Technik. Eine Medaille hat zwei Seiten, ne? Wo ich sagen kann, zum Glück haben wir heutzutage diese Technik, zum Glück haben wir heutzutage diese Möglichkeiten, mit Firmenlaptops ausgestattet zu werden, mit VPN-Programmen als Sicherheit, ne? Um das Ganze zu vollziehen. Und deswegen glaube ich, lieber Patrick, und da schließt du mich an, eine Medaille hat immer zwei Seiten, eine gute und eine schlechte. Man muss nur daran arbeiten, dass man die Seite, die nicht so gut ist, die im Endeffekt eine Herausforderung ist, dass man erarbeitet und weiter vorankommt. Und da fand ich deine Worte auch sehr, sehr gut, auch eine gewisse Eigeninitiative mit reinbringt.
Total. Am Ende des Tages ist es ja in der Situation, die du vorfindest, und ich glaube, genau wie du sagst, die Eigeninitiative, dass man eben wirklich was, wo viele Leute, glaube ich, heutzutage sich eben in der Opferrolle wiedersehen, gell? Weil sie
Ja.
einfach die Orientierung verloren haben. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, diesen Leuten in Unternehmen auch wirklich da eine Hand zu geben und zu sagen, hey, wir zeigen euch einen Weg aus, auf wie ihr aus dieser Opferhaltung rauskommt, gell? Übernehmt Man zeigt, muss ihnen zeigen, wie sie wieder die Kontrolle übernehmen können. Und ich glaube, das ist genauso der Punkt. Und ich denke mir, das ist mittlerweile angekommen bei den meisten Unternehmen, bei vielen Unternehmen. Ja? Also die einfach nur gesehen, oh Gott, wir müssen technologisch transformieren, transformieren, transformieren. Und jetzt sehen sie, man muss es anders machen. Also man muss es ganzheitlicher betrachten. Und ich denke mir, da sind wir Genau, letztendlich da, dass wir auch diese negative Seite der Medaille so ein bisschen auch weiter auf die positive gebracht haben. Und ich denke mir insgesamt, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg im Endeffekt. Und als Mensch und als Technologie, Zeitalter im Endeffekt, dass wir da eine Fusion schaffen, gell, die letztendlich dann auch wieder genau diese Authentizität auch wieder rüberbringt und uns eben als Mensch, die Menschlichkeit dabei nicht nimmt.
Patrick, es sind sehr, sehr schöne Schlussworte, die du gerade von dir gegeben hast. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und muss dazu sagen, es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht, mit dir in den Austausch zu gehen.
Herzlichen Dank, Fabian. Also kann ich nur bestätigen, Riesenspaß. Also ich habe auch keine Ahnung, wie lange wir jetzt gequatscht haben.
Eine Stunde.
Also, aber ja, wir hätten wahrscheinlich noch den ganzen Abend weiter quatschen können. Aber vielen, vielen Dank. Nee, hat mich sehr, sehr gefreut.
Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie die Zeit investiert haben und ich bin mir sicher, dass es eine sehr, sehr gute Investition Ihrerseits war. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.
Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.